Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, die mit Blick in diese Runde eine etwas andere Sendung zu werden verspricht, weil wir einmal sehr grundsätzlich werden wollen heute. Und da geht der Blick zunächst zu dieser Frau, Verfassungsrechtlerin an der Uni Potsdam. Und genau darum geht es, um unsere Verfassung. 75 Jahre Grundgesetz. Und wir wollen nicht nur darüber reden, unter welchen Umständen, schwierige Umstände, sie entstanden ist, sondern vor allem darüber, welchen Geist sie atmet und warum sie sagt, es gibt so viele Dinge in unserer deutschen Verfassung, die einzigartig und großartig sind. Und eine ganz zentrale Rolle haben dabei vier Frauen gespielt. Herzlich willkommen, Frau Kebrosius-Gersdorf. Freue mich sehr.
Vielen Dank.
Ja, es gibt einen Satz über das Grundgesetz, der für mich zu den prägnantesten gehört, die jemals hier in der Sendung dazu gesagt wurden. Und er stammt von diesem Mann, der sich als Bundesinnenminister im deutschen Herbst 77, als die RAF mordend durchs Land zog und die noch junge Bundesrepublik angriff, sehr klar verhalten musste zu dieser Verfassung. Wir mussten aushalten, hat er hier mal gesagt, dieses gewaltige Spannungsverhältnis zwischen dem Grundrecht auf Freiheit und dem Wunsch nach Sicherheit auf der anderen Seite. Also wie viel Überwachung darf sozusagen sein, ohne dass die Freiheit auf der Strecke bleibt. Ja. Doch der Satz, der mir bis heute im Ohr klingt, lautet: Die Basis für alles ist die Würde des Menschen. Im Artikel 1 stecken Gott und Kant. Ja. Herzlich willkommen, Gerhard Baum. Freue mich sehr.
Danke.
Es gibt einen großartigen Text, den zu lesen wirklich lohnt, wenn man das mit dem Grundgesetz mal ein bisschen besser verstehen will. Und er stammt von diesem Mann, veröffentlicht in der Süddeutschen Zeitung, in dem er beschreibt, wie wenig diese Verfassung damals eigentlich gemocht wurde. Kaum einer hat sich so kurz nach dem Krieg so richtig dafür interessiert. Mehr noch, sie durfte nicht einmal offiziell Verfassung heißen, weil es eigentlich ein Provisorium sein sollte. Weshalb er sagt, dieses Grundgesetz ist nicht nur unfassbar gut, es hat auch unfassbar viel Glück gehabt mit dem Wirtschaftswunder, mit dem Bundesverfassungsgericht, vor allem aber mit der Lust der Deutschen auf Demokratie. Und diese Lust, sagt er, die war nicht immer da. Die ist gewachsen und heute schrumpft sie wieder. Das muss uns Sorgen machen. Herzlich willkommen, Herbert Prantl. Freue mich sehr. Ja, schönen guten Abend in die Runde. Vielleicht, Herr Baum, an Sie die erste Frage. 75 Jahre Grundgesetz. Wie ist Ihr Blick im Juli 2024 auf dieses Land, auf diese Verfassung?
Naja, sie war wirklich eine Verfassung, mit der die Deutschen zum ersten Mal ihrer Geschichte in der Demokratie angekommen sind. Mhm. Alles andere war noch abhängig von einem großen Zweifel gegenüber der Freiheit. Mhm. Bis in die Weimarer Zeit. Nationalistische Stöhne spielten eine große Rolle. Und mit dieser Verfassung wurden wir zum Staatsbürger. Wir vom Untertan zum Staatsbürger. Und das hat uns auch inspiriert. Man muss sich vorstellen, wenn ich die Bilder ansehe von denen, die das gemacht haben.
Sie sehen da gleich ein paar Bilder von, ja.
Es sieht aus wie ein Frührentnerverein.
Nee. Das stimmt.
Vier Frauen sehen aus wie Omas. Ja, nee. Ja. Also, Sie müssen sich vorstellen, da ist etwas passiert außerhalb der öffentlichen Aufmerksamkeit, aus der Lebenserfahrung dieser Menschen. Mhm. Und das Wunder ist, dass sie sich geeinigt haben. Dass sie von allen Seiten, Religion Kant und Aufklärung, dass sie eine Gemeinsamkeit gefunden haben, was Sie eben gesagt haben. Mhm. Also das erste Mal in einer deutschen Verfassung ist die Moral, die Menschenwürde zum Recht geworden. Mhm. Einklagbaren Recht. Und das geht zurück auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Mhm. 48 und auf die UNO-Charta. Mhm. Da ist das entstanden mit der Menschenwürde. Mhm. Die Menschenwürde wurde plötzlich ein Element der Völkergemeinschaft, eine Verbindung zwischen Frieden und Menschenwürde wurden hergestellt. Und davon haben sie sich unter anderem inspirieren lassen. Also die Menschenwürde ist der umfassende Begriff, der unsere Verfassung prägt und die Völkergemeinschaft heute auch.
Mhm. Prantl will gleich, darf auch gleich. Aber Ladies first, erst Frau Brosius-Gersdorf. Wie sehr schützt uns, würden Sie sagen, diese Verfassung auch heute noch? Das ist ja entstanden sozusagen nach dem wirklichen Abgrund und dem Gräuel des Zweiten Weltkriegs. Und wenn ich das richtig verstanden habe, das lernt man ja auch mit Blick in die amerikanische Verfassung, nichts sozusagen hat diese Menschen so sehr motiviert und getrieben wie die Angst vor dem nächsten Diktator, vor der nächsten Diktatur. Wie sehr schützt uns diese Verfassung heute davor?
Also ich würde sagen, das ist eine der großen Verdienste des Parlamentarischen Rates, dass sie damals eine Verfassung erarbeitet haben, die sehr wirksame Schutzvorkehrungen gegen Verfassungsfeinde eingezogen hat. Und in der Tat, die Verfassungsmütter und Verfassungsväter, die standen ja damals unter dem Eindruck des Krieges und dieses fürchterlichen NS-Unrechtsstaates. Und so unterschiedlich die Zusammensetzung der Mitglieder, Sie haben sie angesprochen, im Parlamentarischen Rat auch war, man muss sich ja vorstellen, da kamen Menschen zusammen, die hatten teilweise NS-Karrieren hinter sich. Andere kamen aus dem Widerstand und einzelne sogar aus dem Konzentrationslager. Andere
kamen aus Buchenwald, ne?
Dass sie überlebt haben.
NS-Karrieren wohl nicht.
Unter dem NS-Staat, wenn Sie auch an einzelne Rechtswissenschaftler denken, haben die schon unter dem NS-Staat noch Karriere gemacht. Und trotz dieser spannungsreichen Zusammensetzung, ja, sie war auch in anderer Hinsicht spannungsreich, politisch und was das Männer-Frauen-Verhältnis betraf, waren sie alle Mitglieder des Parlamentarischen Rates von dem Willen beseelt, einen nie wieder zu erreichen. Ja. Und sie wollten sich eben bewusst sehr wirksame Schutzvorkehrungen in dem Grundgesetz, in dem Provisorium Grundgesetz schaffen, das den Gefahren des Totalitarismus, des NS-Einheitsstaates und dieses unglaublichen, menschenverachtenden Terrorregimes für alle Zeit bannte. Und wenn man sich das Grundgesetz anguckt, dann sind da ein paar sehr wirksame Eckpfeiler genau gegen diese Diktatur, genau gegen diese Gefahren einer nochmaligen Diktatur oder auch anderer Bedrohungen unserer Demokratie.
Machen Sie es mal konkret, worin bestehen diese Eckpfeiler? Wenn Sie sagen müssen, 1, 2, 3. Was ist sozusagen das, was uns am wirksamsten schützt?
Also wir haben einen Grundrechtskatalog, der ganz umfassende Freiheiten und Gleichheitsrechte garantiert. Und im Unterschied zur Weimarer Reichsverfassung, der Verfassung vorher, sind das alles subjektive Abwehrrechte des Einzelnen gegen den Staat. Das heißt, jeder Bürger, jede Bürgerin...
Des Einzelnen gegen den Staat.
Das heißt, jeder Bürger, jede Bürgerin hat aus der Verfassung individuelle Rechte, die er gegen den Staat in Stellung bringen kann. Und im Zusammenspiel damit, dass wir ja auch unabhängige Gerichte in Deutschland haben und das Bundesverfassungsgericht als oberstes Gericht, als Hüter der Verfassung, ist das ein unglaublich wirksamer Schutzmechanismus, wie man Grundrechte in Deutschland durchsetzen kann. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Wir sind eine wehrhafte Demokratie. Ja, das Grundgesetz ist als wehrhafte Demokratie ausgestaltet. Wir haben Schutzvorkehrungen gegen verfassungsfeindliche Parteien. Wir haben die Möglichkeit, Einzelpersonen Grundrechte zu entziehen. Es hat noch nie ein erfolgreiches Grundrechtsentziehungsverfahren, Grundrechtsverwirkungsverfahren gegeben. Es gibt die Möglichkeit von Vereinsverboten gegen Vereine, die die verfassungsmäßige Ordnung bekämpfen. Und Herr Braun hat es angesprochen, wir haben die Menschenwürdegarantie. Und die ist durch eine weitere Bestimmung der Verfassung, die sogenannte Ewigkeitsgarantie, gegen Abschaffung geschützt. Das heißt, Bundestag und Bundesrat könnten nicht mal mit einer großen Mehrheit die Menschenwürdegarantie abschaffen und auch nicht die wesentlichen Strukturmerkmale unseres Staates, wie Demokratie, Rechtsstaat, Sozialstaat.
Okay. Darf ich da eine Ergänzung machen? Es ist nicht nur ein Abwehrrecht gegen den Staat, sondern im Laufe der Zeit ist es zu einem Wertesystem geworden, auch im Verhältnis
der Bürger. Das macht ja die Qualität des Grundgesetzes aus. Es ist eine Werteordnung.
Ja, und das Bundesverfassungsgericht hat die Grundrechte immer weiter ausgeformt, auch Schutzpflichten daraus entwickelt, eine Werteordnung daraus entwickelt, sodass die Grundrechte mittelbar auch zwischen Privatpersonen, zwischen Ihnen und mir gelten. Das ist ganz wirksame Entwicklung und eine ganz wichtige Weiterentwicklung gewesen.
Ich bin kein Jurist und schon gar nicht habe ich ernsthaft Ahnung von der Verfassung. Ich habe nur eine Idee davon. Und wenn man sich damit beschäftigt, dass das Schöne an diesem Grundgesetz, das ist alles sehr einfach. Das ist alles unglaublich klar formuliert. Das versteht auch jemand wie ich. Und was ich auch meine, verstanden zu haben, ist, weil hier heute ein ehemaliger Staatsanwalt und Richter sitzt, Herr Prantl, wenn man sozusagen diese Verfassung aushebeln will, dann muss man offenbar genau da ansetzen. Da musst du die Gerichte, da musst du die Justiz kriegen. Würden Sie das so sagen?
Das, glaube ich, wäre der erste Schritt. Und wenn ich Autokratien anderswo betrachte, da war der Zugriff auf die Justiz immer das Erste. So war es in Polen, auch Ungarn. Orban hat versucht und erfolgreich versucht.
So hat es Trump in Amerika gemacht.
Auf die Justiz zuzugreifen, Trump hat es so gemacht. Ja. Und wenn das klappt, dann folgen die anderen Dinge nach. Es ist hochgefährlich, wirklich zu überlegen, wie kann man das verhindern. Und letztendlich kann ich rumbasteln und kann versuchen, die Regeln für das Verfassungsgericht in das Grundgesetz hineinzunehmen. Aber ich bin der Überzeugung, wenn ich wirklich den Umbau, den fatalen Umbau des Staates verhindern will und die Zerstörung der Demokratie, muss ich die Instrumente der wehrhaften Demokratie in Anspruch nehmen, die eben schon angesprochen worden sind, nämlich das Parteienverbot nach Artikel 21 Absatz 2 und die Verwirkung von Grundrechten. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht, warum die möglichen Antragsteller, also die Landesregierungen, der Bundestag, die Bundesregierung, bis heute keinen Antrag nach Artikel 18 auf Grundrechtsverwirkung gegen Höcke und Co. gestellt haben. Es drängt sich wirklich auf, dass man bei solchen Leuten, die im Parlament hetzen, die Grundrechte erwürgen in der Art und Weise, wie sie argumentieren, wie sie auftreten, wie sie hetzen, dass gegen die dieser Antrag nicht gestellt wird. Über dem Grundgesetz steht der Satz nie wieder. Und dieses nie wieder hat bestimmte Folgen gehabt. Die eine Folge im Artikel 1 haben wir schon angesprochen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und um diese Würde des Menschen zu schützen, sind diese Instrumente der wehrhaften Demokratie geschaffen worden. Die müssen aber auch angewendet werden, wenn es Not tut. Und ich bin der Überzeugung, es tut Not.
Ich nicht.
Wobei Herr Prantl einen ganz wichtigen Punkt auch angesprochen hat, wenn ich das ganz kurz einschieben darf, nämlich der Schutz unserer Verfassungsgerichte. Mhm. Unser Grundgesetz ist großartig und Sie hatten es gefragt, Herr Lanz, die Verfassungsmütter und Verfassungsväter haben es schon sehr stark gemacht mit der wehrhaften Demokratie zum Schutz gegen Verfassungsfeinde. Es hat aber, und das sehen wir eben an den Entwicklungen in Nachbarstaaten wie Polen, Ungarn, auch Israel, es hat auch Schwächen und da müssen wir ran. Und gerade unser oberstes Gericht als Hüter der Verfassung, das in den letzten Jahrzehnten so unglaublich gut dazu beigetragen hat, die Grundrechte fortzuentwickeln, sie zeitgemäß zu halten und damit den aufkommenden Gefahren auch entgegenzuwirken und sich den gesellschaftlichen Entwicklungen anzupassen. Mhm. Gerade da haben wir Schwächen im Grundgesetz. Wir müssen unser oberstes Gericht stärker schützen.
Ich stimme ja zu. Es gilt da der schöne Satz von Erich Kästner, der so schön ist, dass man ihn hier zitieren muss. Man darf nicht warten, bis aus dem Schneeball eine Lawine wird. Man muss den Schneeball zertreten. Ja. Das ist die Übersetzung dessen, worüber wir jetzt reden. Man muss den Schneeball zertreten, bevor er zur Lawine geworden ist, weil die Lawine hält keiner mehr auf.
Also ich habe... Herr Baum sagte gerade, ich bin anderer Meinung. Ja,
also ich habe immer mit großer Bewunderung den Satz von Carlos Schmitt gehört. Wir geben euch eine Verfassung mit vielen Freiheiten. Aber passt auf, dass diese Freiheiten nicht benutzt werden, um diese Verfassung abzuschaffen.
So hat es Carlo Schmitt gesagt.
Ja. Genau. Nicht. Ich bin etwas anderer Meinung, Herr Prantl, als Sie. Ich bin der Meinung, dass die rechtlichen Instrumente da sind, letztlich Grundsatz, um auch benutzt zu werden. Die Frage ist, um jetzt benutzt zu werden, da bin ich zögernd. Es hat noch nie eine Grundrechtsverwirkung gegeben. Die ist an sehr hohe Qualitätsvoraussetzungen geknüpft. Ja. Mhm. Und ein Parteienverbot auch. Ich habe, der Kern des Parteienverbots ist die Feststellung im zweiten NPD-Urteil, dass eine rassistische Ausgrenzung verfassungsfeindlich ist und die Menschenwürde der Ausgegrenzten betrifft. Diese Feststellung gilt natürlich jetzt für die AfD. Damals wurde die NPD nicht verboten, weil sie nicht kraftvoll genug war, das durchzusetzen.
Man hat gesagt, sie sind jetzt nicht relevant genug.
Nicht mehr sagen, nicht dass sie nicht stark genug ist.
Jetzt könnte man theoretisch durchaus sagen, die Kraft ist jetzt da und es wird unangenehm. Also ich bin der Meinung, wir dürfen bei aller rechtlichen Diskussion nicht vergessen, dass allein wir das Grundgesetz verteidigen. Wir, die Menschen, die hier leben. Und Herr Prantl, würden Sie jetzt sagen, es muss ein Verbotsverfahren gemacht werden? Ich bin da zögernd. Das Gericht wird auch zögern. Stellen Sie sich mal vor, die verbieten in einen Wahlkampf hinein eine Partei. Wir gehen hier in einem am schmalen Grat.
Die bei 30 und mehr Prozent steht, ja, ne, wenn man den Umfragen
macht. Entschuldigen Sie. Demokratie ist doch, wem sage ich das, lieber Herr Ex-Innenminister? Demokratie ist doch mehr als eine Urne, in die ich alle 4 oder 5 Jahre einen Stimmzettel werfe. Demokratie ist eine Werteordnung. Und wenn eine Partei diese Werteordnung nicht nur mit Füßen tritt, sondern massiv bekämpft. Es geht mir letztendlich um eine Art Personenschutz der Menschenwürde. Das ist für mich der Sinn und Zweck, der hinter dem Parteiverbot steht und der hinter der Grundrechtsverwirkung steht. Ein Personenschutz der Menschenwürde. Und
ja, den kann ich nicht
dann aufgeben oder irgendwie als minder betrachten, wenn dieser Menschenschutz wirklich notwendig ist. Und die Art und Weise, wie zum Beispiel das verbotene, die verbotene Zeitung Kompakt hetzt gegen Juden, wie sie gegen schutzbedürftige Menschen hetzt.
Der aktuelle Fall, ne?
Gegen schutzbedürftige Menschen hetzt, fordert diese wehrhaften Instrumente heraus. Ja, ich kann nicht sagen, Herr Baum, wann, wenn nicht jetzt? Bei diesen Tatsachen, die wir über die AfD wissen, die wir von Herrn Höcke fast tagtäglich erleben und erleiden müssen, wann, wenn nicht jetzt? Dann kann ich die Dinge abschaffen. Dann kann ich das Parteienverbot abschaffen. Dann kann ich die Verwirkung der Grundrechte abschaffen, wenn es nicht gebraucht wird. Wenn Sie sagen, ich muss noch warten, ich muss noch zögern, ich bin zurückhaltend. Wie lange wollen Sie denn noch warten?
Herr Pantel, ich mache jetzt mal ein Vermittlungsversuch.
Sie müssen sofort, wenn wir nochmal das Argument hören.
Sie über die Gefahren gesagt haben. Aber meine Frage im Ernst ist, kriegen Sie damit die Nazis weg?
Nein, aber es ist ein wirkliches Signal und es bricht dem Rechtsextremismus, der Fremdenfeindlichkeit, dem Antisemitismus die Spitze. Natürlich brauchen wir noch viele andere Dinge. Und die Art und Weise, wie die demokratischen Parteien unfähig waren, eine Politik zu machen, die dieser AfD tatsächlich das Wasser abgegraben hätte. Ihre Partei gehört ja auch mit dazu.
Vielleicht brauchen wir dieses Mittel, schließe ich nicht aus. Aber ich würde sehr vorsichtig sein im Umgang. Sehr vorsichtig.
Da sind wir wieder.
Auch die Risiken mir genau angucken. Es dauert Jahre. Gut, das ist kein Argument. Aber ich habe immer Angst, dass wir durch Anwendung der rechtlichen Instrumente, dass wir da vergessen, dass diese Gefahr, die ich für sehr hoch einschätze, hat es noch nie so gegeben in meinem Leben, dass wir diese Gefahr eben auch durch andere Mittel bekämpfen müssen. Die Jugend muss bekämpfen. Wir alle müssen bekämpfen. Wir müssen die Demokratie revitalisieren. Sie hat geschlafen.
Das sage ich wie Sie, lieber Herr Baum. D'accord, will ich auch alles machen. Ja. Aber das sagen wir jetzt seit 10 Jahren, seitdem es diese AfD gibt. Und es ist nicht gelungen. Und ich will tatsächlich, ich habe das Wort eben gesagt, ich will dem die Spitze brechen. Ich will ein Signal setzen. Der Artikel 18, die Grundrechtsverwirkung, die würde dazu führen, dass Herr Höcke nicht wählbar ist. Die würde diesem Extremismus die Spitze
setzen. Aber andere wären wählbar. Wissen Sie,
ja, wenn Sie gar nichts machen
wir
wollen.
Haben wir eigentlich glückliche Parteiverbote gehabt in der Geschichte der Bundesrepublik?
Aber das ist kein Argument.
Da gab es sofort Ersatzorganisationen.
Ja. Aber das ist nur teilweise ein Argument. Also ich würde da gerne mal, ich kann beide Argumente gut verstehen und ich würde auch sagen, die Wahrheit
liegt so großartig, dass Sie in der Mitte sitzen, Frau Bosig-Gerstorf, weil das ergibt einen gewissen Sinn.
Also erstmal müssen wir, glaube ich, Parteiverbotsverfahren nach Artikel 21 des Grundgesetzes auseinanderhalten von der Verwirkung von Grundrechten. Die gehen beide Hand in Hand, die beiden Verfahren. Das eine richtet sich gegen politische Parteien, das Parteiverbotsverfahren, und das andere ist die Verwirkung von Grundrechten durch Einzelpersonen, wie Herrn Höcke, der hier angesprochen wurde. Es hat bislang Parteiverbotsverfahren gegeben. Die gegen die NPD sind gescheitert. Nur, Herr Baum, aus welchem Grund sind sie gescheitert? Das erste NPD-Verbotsverfahren ist gescheitert, weil die Partei unterwandert war durch staatliche Nachrichtendienste. Ja. Und das zweite NPD-Verbotsverfahren ist gescheitert, weil das Bundesverfassungsgericht in dieser Entscheidung aus 2017 das Kriterium der notwendigen Gefährlichkeit der Partei entwickelt hat. Die sogenannte Potentialität. Also die Partei muss gefährlich genug sein, um die freiheitlich-demokratische Grundordnung
zu wirken.
wirklich, wirklich zu beseitigen. Mhm. Und daran ist es gescheitert. Wir wollen uns nicht ernsthaft darüber streiten, dass die AfD angesichts der Erfolge, die sie bei Landtagswahlen schon erzielt hat und angesichts der Prognosen, die sie hat, dass es da an der Gefährlichkeit scheitern würde. Die Frage ist, ob es genug Material der Verfassungsschutzbehörden gibt. Die steht, ist als Beobachtungsfall unter der Beobachtung des Verfassungsschutzes, dass sie verfassungsfeindliche Ziele erreicht. Ein Satz noch. Wenn es genug Material gibt, wäre ich auch dafür, dass der Antrag auf ein Verbotsverfahren gestellt wird. Weil das ein ganz starkes Signal unserer wehrhaften Demokratie ist, dass sie sich gegen Verfassungsfeinde wehrt, dass es Grenzen gibt, die nicht überschritten werden dürfen. Aber ich gebe Herrn Baum auch in dem Punkt recht, dass damit natürlich nicht die Anhängerschaft beseitigt ist und dass auch die Probleme, die Ursachen, weshalb diese rechten Parteien so einen enormen Zuspruch haben, vor allen Dingen in den ostdeutschen Ländern, wenn auch nicht nur, dass wir natürlich auch an die Probleme ran müssen. Und da muss es einfach einen Appell an die Politik geben, dass sie die Probleme der Menschen ernst nimmt, dass sie die existenziellen Probleme wieder löst.
Ich will das nochmal, Sie sind jetzt gerade sehr im juristischen Furor sozusagen drin. Wenn Sie sagen, Anhängerschaft beseitigen, in Zeiten wie diesen fällt einem alles sofort auf die Füße. Sie meinen, Sie wollen nicht Menschen eliminieren. Darum geht es hier nicht.
Es geht darum, zu werben für die demokratischen Parteien.
Genau.
Sie wollen die Wählerinnen und Wähler davon überzeugen, dass sie woanders hinschauen müssen.
Exakt, das ist der Punkt.
Nein, und diese Anhänger, Herr Lanz, die können ja sonst auch zu anderen radikalen Parteien gehen. Darum geht es mir. Es geht mir darum, die Ursachen anzugehen, weshalb die rechten Parteien so einen Zuspruch haben. Und was ist die Rechtsfolge eines Parteienverbots? Das ist die Auflösung der Partei. Das ist das Verbot, dass eine Ersatzorganisation gegründet wird und das Vermögen wird eingezogen. Aber die Anhänger der Partei sind damit immer noch da und die haben vielleicht immer noch ihre Gründe, weshalb sie dann zu einer anderen extremen Partei gehen. Deshalb müssen wir auch an die Ursachen ran. Und das ist ganz wichtig.
Es geht doch auch um die Wähler. Es geht darum, Wähler zu gewinnen und zu sagen, Leute, diese Partei zu wählen, tut uns und unserer Gemeinschaft und unserem Gemeinwesen nicht gut. Und in diese Werbung müssen die demokratischen Parteien viel intensiver, viel leidenschaftlicher eintreten als bisher.
Das muss lauter gesagt werden.
Ja, natürlich.
Wenn ich früh morgens aufwache und mir vorstelle, dass eine Nazi-Partei mehr Stimmen hat als eine direkte Kanzlerpartei, das ist doch entsetzlich. Wir haben zugelassen, dass diese Partei Vertrauen bekommen hat und die demokratischen Institutionen und die demokratischen Parteien Vertrauen verloren haben. Das ist eine ganz schlimme Situation.
Ja, aber warum? Die Frage ist doch, warum das der Fall ist. Und da geht der Appell wirklich an die Politik, die Probleme der Menschen zu lösen, genau hinzuschauen. Und wenn Sie gucken, wo der Staat die Probleme nicht mehr löst, wo er nicht mehr stark genug ist, dann kann man auch verstehen, dass ein Stück des Vertrauens von einem Teil der Bevölkerung so schlecht dann die Konsequenz ist, dass sie rechte Parteien wählen, verloren gegangen ist. Gucken Sie mal die soziale Wohnungsnot in den Großstädden. Schauen Sie, wie wenig der Staat seine eigenen Aufgaben löst, wie die Digitalisierung der Verwaltung, wie die ländlichen Räume dastehen. Diese Ursachen müssen angegangen werden. Das heißt aber nicht, dass ein Parteienverbot oder die Verwirkung von Grundrechten, wenn genug Material vorliegt, nicht ein guter Weg wäre.
Genau. Darf ich einmal ganz kurz jetzt einmal schlichtend eingreifen, beziehungsweise sozusagen die Spur ein bisschen schärfen. Die politische Debatte, die gesellschaftliche Debatte, die führen wir hier sehr, sehr häufig. Wird aber trotzdem, weil hier heute drei wirkliche Fachleute sitzen, Fachfrau vor allen Dingen sitzt, nochmal zurück zum Grundgesetz, damit wir es auch als Laien verstehen. Sie haben gerade vorhin so schön beschrieben, da wurde eine Verfassung gemacht, die sozusagen den Einzelnen stark macht gegenüber einem übermächtigen Staat. Ja, damit sozusagen nicht mehr möglich ist, Willkür, Diktatur, all diese Abgründe. Herr Baum hat dann so schön ergänzt und sagte, ja, das sah aus wie so ein Rentner-Kaffeetreff, Seniorentreff. Auch die Frauen sahen aus wie nette ältere Damen und so weiter.
Nicht
despektierlich gemeint.
Hohen Respekt.
Ja. Hohen Respekt war eine feine Ironie zu hören. Wir schauen einmal kurz rein, um uns sozusagen ein bisschen in die damalige Zeit zu versetzen und reden dann einmal darüber, was das konkret für Rechte sind. Auch das Recht, über das wir gerade sprechen. Und danach würde ich gerne mit Ihnen auch über die Meinungsfreiheit sprechen, die auch ein sehr, sehr hohes Gut ist, genauso intendiert. Und die Frage, wie wir dann, der Name ist eben schon gefallen, mit einem Magazin wie Kompakt zum Beispiel umzugehen haben. Aber zunächst mal ein kurzer Blick 75 Jahre zurück.
Meine Damen und Herren, gemäß Artikel 145 verkündige ich
im Namen und im Auftrage des Parlamentarischen Rates das Grundgesetz. Es tritt mit Ablauf des heutigen Tages in Kraft.
Es ist tatsächlich die Geburtsstunde der Bundesrepublik Deutschland. Am 23. Mai 1949 verkündet Konrad Adenauer, der Präsident des Parlamentarischen Rates, das Grundgesetz. Die Mütter und Väter des Textes sind sich einig. Der Staat soll um des Menschen willen da sein und nicht umgekehrt. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist die wichtigste Lehre aus dem verbrecherischen Machtmissbrauch durch das Naziregime. 146 Artikel bilden am Ende das Grundgesetz. Auf dem Weg dahin gibt es immer wieder harte Diskussionen. Besonders umstritten Artikel 3 Absatz 2, die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Die Hartnäckigkeit der Juristin Elisabeth Selbert von der SPD ist es zu verdanken, dass der Satz Männer und Frauen sind gleichberechtigt im Grundgesetz verankert wird. Aber auch Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, das Asylrecht, die Grundrechte sind der Kern des Grundgesetzes und das Fundament einer neuen Werteordnung.
Möge alle Zeit der Geist und der Wille, der aus diesen Sätzen spricht, lebendig sein im deutschen Volke. Ich schließe die Sitzung.
Sie lachen.
Ich lache deswegen, weil es so aussieht, als ob Konrad Adenauer dieses Grundgesetz geschrieben hätte. Er hat es verkündet, aber die
Schreiber. Er hat es nicht geschrieben.
Die Schreiber waren ganz andere. Die Schreiber waren zum Teil Widerstandskämpfer. Im Parlamentarischen Rat saßen so viele Widerstandskämpfer wie in keinem späteren Parlament mehr. Und einer dieser Widerstandskämpfer fasziniert mich besonders, Hermann Louis Brill, den heute kaum noch jemand kennt. Wenn wir einen französischen Sinn für Geschichte hätten, dann würde man auf Herrn Chiemsee, wo die Verfassung, das Grundgesetz vorberaten worden ist, ein Denkmal für diesen Mann aufstellen. Auf ihn geht nämlich letztendlich zurück, dass wir überhaupt Grundrechte haben. Ursprünglich waren nämlich die SPD, auch die CDU, war nicht so scharf auf Grundrechte. Man sagte,
Carlos Schmitt, der vorhin zitiert worden ist, war gar nicht so scharf darauf.
Man sagte ursprünglich, wenn wir Grundrechte machen, ist es eine richtige Verfassung. Wollen wir eine richtige Verfassung machen und damit die Teilung des Deutschlands zementieren? Deswegen zuckten manche zurück. Und dieser Hermann Louis Brill sagte, wenn wir Willkür künftig ausschließen wollen, dann brauchen wir Grundrechte. Und mit diesem Argument hat er überzeugt. Und deswegen haben wir heute Grundrechte, die wir alle schon gelobt haben, die wir hochhalten.
Ganz kurz, Herr Baum, Sie dürfen sofort, wir reden gleich über die Frauen. Können wir bitte Herrn Brill noch mal zeigen? Es ist ein Mann mit einer wahnsinnigen Geschichte, um es mal so zu sagen. Sie haben das mal beschrieben und sagten, das war einer, der war sich sehr darüber im Klaren, wer Adolf Hitler war. Warum?
Es ist eine ganz spannende Geschichte. Er war im Alter von 28 Jahren schon Ministerialdirektor im Innenministerium. Mhm. Also ein Frühstarter. Und hat dann, nicht mehr dort tätig war, Jura studiert. Mhm. Und dann kam etwas ganz Besonderes. Die Nationalsozialisten gingen mit den Bürgerlichen eine Koalition ein in Thüringen, wo er wirkte. Und der damalige Innenminister, ein Hitlerfreund, Wilhelm Frick, hat versucht, dem Adolf Hitler die deutsche Staatsbürgerschaft zu verschaffen, indem er ihn zum Polizeikommissar in Hildburghausen in Thüringen ernennen wollte. Also ein unglaublicher Skandal und ein Bruch der Landesverfassung. Und dann gab's, als diese Koalition der Bürgerlichen mit den NSDAP-Leuten platzte, einen Untersuchungsausschuss im Landtag. Und diesem Untersuchungsausschuss saß Hermann Louis Brill vor. Mhm. Und hat Adolf Hitler vorgeladen. Und darüber hat er ein Protokoll gefertigt und gesagt, es war im Jahr 32, ich habe noch nie so einen hysterischen Choleriker erlebt. Dieser Mann ist gefährlich. Das habe ich in dieser halben Stunde der Vernehmung gelernt. Und ich habe mir in dieser halben Stunde, als ich den Mann vernommen habe, vorgenommen, dass ich ihn und seine Bewegung, die NSDAP, immer und jederzeit bekämpfen werde, mit all der Kraft, die ich habe. Er ist dann inhaftiert worden, hat Buchenwald überlebt, ist von den Amerikanern befreit worden, war der erste Ministerpräsident in Thüringen von den Amerikanern eingesetzt, dann kamen die Russen und haben ihn wieder abgesetzt, dann wurde er in Hessen Chef der Staatskanzlei und in dieser Funktion kam er nach Herrn Chiemsee und hat gesagt, wir müssen Grundrechte uns so. Erarbeiten.
Ja, das ist wichtig, das mal zu verstehen, wer diese Leute waren. Sie dürfen sofort über Frauen sprechen, aber hier sitzt eine Frau in der Runde, Herr Baum, die ich
zunächst mal... Ja, ich wollte zu dieser Frau auch was sagen.
Genau, dürfen Sie sofort. Ein Name ist eben gerade gefallen. Wir haben sie gerade gesehen. Welche Rolle spielten diese vier Frauen, die da dabei waren?
Genau, es waren nur vier Frauen
im Parlament. Nicht auf Herrn Chiemsee, erst im Parlamentarischen
Rat. Erst im Parlamentarischen Rat, aber beim Verfassungskonvent von Herrn Chiemsee war überhaupt keine Frau zugegen.
Da war gar keine Frau da,
aber im Parlamentarischen Rat waren vier Frauen da. Und die haben es gar nicht so leicht gehabt da.
Brandtler sagt gerade, deswegen heißt es ja Herren.
Ja, wahrscheinlich. Und weil sie auf der gleichnamigen Insel getagt haben. Genau. Aber im Parlamentarischen Rat waren vier Frauen dabei. Und das war schon ein Akt, die überhaupt in den Parlamentarischen Rat hineinzubekommen, weil ausgerechnet die SPD, die ja das Frauenwahlrecht mit erkämpft hatte, sich zunächst schwer tat mit der Entsendung von Frauen. Und zum Beispiel Elisabeth Selbert, eine der wichtigsten Figuren unter den Frauen, die wir gerade gesehen haben im Parlamentarischen Rat, die ist nur über Umwege, nicht über ihren eigenen Landtagsverband, sondern über die niedersächsische Landtagsfraktion reingekommen. Okay. Und die hat deshalb so eine unglaublich wichtige Rolle gespielt, weil sie dafür verantwortlich war, mit wirklich unglaublich viel Engagement und der Organisation von öffentlichen Protesten den Gleichberechtigungsartikel unseres Grundgesetzes, Artikel 3 Absatz 2, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, hineinzubekommen. Ja, also. Das ist ein ganz, ganz schwer erkämpfter Artikel. Und es ist so, dass sie den zunächst formuliert hat. Dann ging das, man muss sich ja vorstellen, der Parlamentarische Rat hat so in verschiedenen Ausschüssen und Gremien gearbeitet. Dann ging das in den zuständigen Grundsatzausschuss. Da ist Elisabeth Selbert dann gar nicht erschienen, weil sie das für so selbstverständlich hielt, dass dieser Artikel durchging. Sie hat später mal gesagt, sie hätte sich in ihren kühnsten Träumen nicht vorstellen können, dass der scheitert. Aber er ist krachend gescheitert im Grundsatzausschuss. Dann ging derselbe Artikel nochmal in den Hauptausschuss. Da ist sie dann erschienen und hat also argumentiert und begründet, weshalb das wichtig sei, dieser Artikel, und weshalb das ein umfassender Gleichstellungsauftrag an den Gesetzgeber sei, Männern und Frauen tatsächlich rechtliche Gleichberechtigung einzuräumen. Da ist der Artikel wieder gescheitert. Und dann ist Elisabeth Selbert richtig zu Form aufgelaufen und hat innerhalb von nur anderthalb Monaten, das war so von Anfang Dezember bis Mitte Januar 1949, einen öffentlichen Protest organisiert, in dem sie also durchs ganze Land gereist ist und Frauen und Menschen mobilisiert hat und für die Frage der Gleichberechtigung gesprochen hat. Mit dem Erfolg, dass der Parlamentarische Rat also waschkörbeweise mit Protestbriefen, mit Eingaben, mit Petitionen überhäuft wurde.
Öffentlichkeit organisiert.
Genau, sie hat Öffentlichkeit organisiert. Das war unglaublich erfolgreich. Das hat sie später mal als die Sternstunde ihres Lebens bezeichnet. Und sie hat gesagt, das würde sie eigentlich gerne nochmal erleben.
Was hatten denn die Herren dagegen, dass das da drin steht?
Die hatten ganz konkret etwas was dagegen. Die wollten nur die Staatsbürgerliche
Gleichheit. Sie haben etwas vergessen. Sie hat nämlich etwa eine wirkungsvolle Waffe eingesetzt. Sie hat die Männer der Frauen mobilisiert.
Die Frauen der Männer.
Die Frauen der Männer. Die Frauen der Männer gegen die Männer. Genau. Die hatten zu Hause Schwierigkeiten mit ihrer Position. Also was Besseres konnte ihr da gar nicht einfallen.
Genau.
Man muss auch sagen, die Männer haben schon gewusst, warum sie dagegen sind. Die haben gesagt, das wurde ja auch geäußert im Parlamentarischen Rat, wenn wir diese Formulierung von Frau Selbert nehmen, dann ist das gesamte bürgerliche Gesetz so verfassungswidrig.
Herr Brandl, das hat mir Herr Dehler gesagt.
Ja, Herr Baum, der
hat mit Frau Selbert diskutiert und gesagt, liebe Frau, dann müssen wir ja das ganze Recht ändern. Und dann hat sie gesagt, na und?
Ja, genau so.
Aber das hat... das hat Herr Lanz Jahre gedauert. Mhm. Die Gleichberechtigung war 1970 noch nicht realisiert. In der Freiheitsbewegung, in der Reformbewegung haben wir erst eine Möglichkeit geschaffen, dass die Frau eine Arbeit annehmen konnte ohne Zustimmung des Mannes.
Man muss mal ein Lehrbuch des Familienrechts lesen aus dem Jahr 1950. Was da drin steht, ein die Herrschaftsbefugnis des Mannes, die Folgepflicht.
Steht da so drin als Begriff?
Die Herrschaftsbefugnis des Mannes? Das steht so in Familienrechtslehrbüchern am Beginn dieses Staates, am Beginn dieser Bundesrepublik. Und man muss vielleicht mal noch zitieren, was die Staatsrechtler damals gern gehabt hätte. Richard Thoma zum Beispiel, ein damals überall anerkannter Staatsrechtler, wollte die Formulierung im Grundgesetz haben, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich, das Gesetz muss Gleiches gleich und es kann Ungleiches ungleich behandeln. Mit dieser Lallformel wollte man ins Grundgesetz gehen. Mit dieser Lallformel hätten wir keine Gleichberechtigung gekriegt, es sei denn, das Bundesverfassungsgericht hätte mit der Vehemenz, die sie dann auch selber auf der Basis des Gleichberechtigungsartikels gepflegt hat, wäre so reingegangen.
Ja. Aber vor allen Dingen wollten sich Männer im Parlamentarischen Rat an dem Satz aus der Weimarer Reichsverfassung orientieren. Männer und Frauen haben die gleichen staatsbürgerlichen Rechte. Und es gab Männer, die sind aufgestanden im Parlamentarischen Rat und haben gesagt, das reicht doch nun wirklich. Aber wir wollen doch wirklich nicht, wie Herr Prantl es gesagt hat, an dem Letztentscheidungsrecht des Mannes in der Ehe und Familie rütteln. Okay. Und man muss sich einfach vorstellen, wie damals das Ehe- und Familienrecht und das Arbeitsrecht auch noch war. Ja?
Darf ich mal eine ketzerische Frage stellen? Ja, wie ist es denn heute? Wir haben viel erreicht. Sind Sie zufrieden mit der Gleichberechtigung?
Nein, ich bin überhaupt nicht zufrieden. Deshalb musste ja auch der Artikel 3 1994 noch mal ergänzt werden. Bis dahin war viel an rechtlicher Gleichberechtigung erreicht. Mhm. Also zum Beispiel die Regelungen aus dem Ehe- und Familienrecht, dass die Frau die Pflicht hat, den Haushalt zu führen, dass der Mann das Letztentscheidungsrecht in allen elterlichen,
Verhütungsmittel bekam die Frau
ehelichen und familiären Angelegenheiten hatte. Das wurde alles beseitigt. Aber die tatsächliche Gleichberechtigung, die hinkt eben unglaublich hinterher. Und vor dem Hintergrund, Herr Prantl hat es schon angesprochen, gibt es ein ganz spektakuläres Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Nachtarbeitsverbot der Frauen. Und da haben die schon damals aus dem Grundgesetz, aus dem noch nicht geänderten Artikel 3, die Verpflichtung des Staates zur Herstellung von tatsächlicher Gleichberechtigung hergeleitet. Und dann ist der verfassungsändernde Gesetzgeber rangegangen und hat den Artikel 3 Absatz 2 ergänzt. Und um Ihre Frage zu beantworten, Herr Baum, es hat sich seitdem was getan. Aber wir sind doch von tatsächlicher Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen noch himmelweit entfernt.
Ja. Also die Frage ist, was würde Frau Seibert heute tun?
Ja. Das kann ich Ihnen sagen. Sie würde das Ehegattensplitting abschaffen. Als allererstes. Das ist absolut überfällig.
Man muss auch, die Männer haben sich ja durchaus gerecht bei Elisabeth Selbert dafür, dass sie dieses Gleichberechtigungsgebot ins Grundgesetz geschrieben hat. Frau Selbert wäre wirklich gerne in den ersten Bundestag gekommen. Man hat sie nicht aufgestellt. Ja. Frau Selbert wäre gerne Verfassungsrichterin geworden. Man hat sie nicht zur Verfassungsrichterin gewählt. Sie war dann eine wunderbare Anwältin in Kassel jahrzehntelang. Mhm. Aber die Männergesellschaft hat sich an der Frau für den Gleichberechtigungsartikel gerecht.
Aber Herr Prantl, wir reden heute über Sie. Ist das nichts?
Das ist auch was.
Und sie hat viel erreicht.
Ich hätte es der Frau gegönnt, dass sie ins Verfassungsgericht gekommen wäre. Ich hätte sie es gegönnt, dass sie im Bundestag gesessen wäre.
Aber wir haben eine Situation, wo es in dieser Republik nicht um die Gleichberechtigung allein geht, um die Verwirklichung eines Grundrechts. Wir sind bedroht in unserer Freiheit und Demokratie. Das ist die Situation. Also Sie haben eben gesagt, Wohnungsnot. Wohnungsnot kann mich nicht veranlassen zu billigen, dass Leute eine Partei wählen, die das Gedenken an den Holocaust in den Schmutz ziehen.
Lassen Sie uns nochmal bei der Gleichberechtigung ein Stück weit bleiben. Vielleicht. Genau. Und dann kommen wir auf das Thema
zurück. Einmal ganz kurz. Genau. Ich würde gerne nochmal sozusagen den kleinen historischen Ausfallschritt noch mal machen. Können Sie das noch mal erklären? Also Sie sagten, die Männer wollten das nicht, dass das so formuliert wird. Ja, das sagen Männer.
Einige schon.
Offensichtlich die Minderheit.
Carlo Schmidt war am bei Ende. Denen, die es am wollten, Ende. Am Anfang auch nicht.
Ja, am Ende war so. Er dafür.
Aber was hat sich daraus dann später entwickelt, damit alle sozusagen folgen können? Also zunächst mal ist das ja ein theoretischer Gedanke, ein Text, etwas, was juristisch dann klargestellt ist. Aber das heißt dann noch lange nicht, dass es dann in der gelebten Wirklichkeit auch so aussieht. In den 70er Jahren, bis in die 70er Jahre hinein, galt was?
bis in die 80er Jahre hinein eigentlich. Hat man so lange gebraucht, auch manchmal mit freundlicher Unterstützung des Bundesverfassungsgerichts, um das einfache Gesetzesrecht, also unser bürgerliches Gesetzbuch, das Arbeitsrecht, eigentlich anzupassen an diesen Artikel zur Gleichberechtigung. Und das Interessante war, das haben die Gegner des Gleichberechtigungsartikels im Parlamentarischen Rat genau geahnt. Und genau deswegen waren sie gegen
befürchtet.
Genau deswegen waren sie gegen diesen Gleichberechtigungsartikel, weil sie einerseits Gesetzeschaos befürchtet hatten, was nicht eingetreten ist, weil es so lange gebraucht hat in der Geschichte, bis wir wirklich schrittweise rechtliche Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen bekommen haben, bis das Stichentscheidrecht des Mannes in Fragen der Kindererziehung gefallen ist, bis das Letztentscheidungsrecht des Mannes in Fragen der Ehe und Familie gefallen ist. Also da hat es sehr lange gebraucht. Und dann, und das ist der entscheidende Schritt nochmal gewesen, und das ist natürlich auch interessant, das war ja nicht der letzte Schritt, den Elisabeth Selbert da mit diesem Gleichberechtigungsartikel erreicht hat, sondern dann wurde eben 1994, weil wir mit der rechtlichen Gleichberechtigung sehr weit vorangekommen waren, aber die Lebenswirklichkeit, Herr Baum hat es völlig zu Recht angesprochen, absolut hinterherhinkte, heute auch noch, trotz der ganzen Gleichstellungsgesetze, hat das Bundesverfassungsgericht übrigens auch nochmal sozusagen angetrieben durch die Wiedervereinigung, weil wir dazu einen Artikel im Einigungsvertrag hatten, dass der Gesetzgeber mehr tun muss zur Gleichstellung von Männern und Frauen, hat das Bundesverfassungsgericht also diesen tatsächlichen Gleichstellungsauftrag schon aus dem Grundgesetz abgeleitet und der verfassungsändernde Gesetzgeber hat es dann kodifiziert. Der hat reingeschrieben, insofern haben wir jetzt zwei Sätze in diesem Artikel 3 Absatz 2, dass der Staat verpflichtet ist, die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Männern und Frauen zu fördern und auf die Beseitigung bestehender Nachteile hinzuwirken.
Darf ich noch mal fragen, weil es ja so ein essentielles Thema ist letzten Endes, weil es unser Zusammenleben so enorm betrifft und tangiert. Für das Zusammenleben sozusagen zwischen Mann und Frau, das Binnenverhältnis von Eheleuten, können Sie das noch mal deklinieren? Was hat das bedeutet? Also,
naja, das hat zum Beispiel,
damit wir mal verstehen, wo wir heute sind im Jahre 2024 und was das damals war, was das für eine Revolution war.
Das war wirklich eine Revolution, die dieser Gleichberechtigungsartikel im Ergebnis bewirkt hat, was die rechtliche Gleichstellung von Männern und Frauen betraf, auch wenn es lange gedauert hat. Ja. Also zum Beispiel 1949 sah das Ehe- und Familienrecht, was ja auch schon lange Zeit in Kraft war, so aus, dass Frauen sich, wenn sie arbeiten wollten, sich das genehmigen lassen mussten von ihrem Mann. Wenn sie ein Arbeitsverhältnis begründet hatten, weil er zugestimmt hat, vielleicht haben sie auch manchmal nicht gefragt, dann hatte der Mann das Recht, das Arbeitsverhältnis zu kündigen. Der Lohn, der einging von der Frau, durfte von dem Mann verwaltet werden. Also ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Das ist eigentlich unglaublich.
Das Scheidungsrecht
war auch sehr stark männerlastig.
Die Frau, ich habe das eben schon mal gesagt, die Frau durfte sich ein Verhütungsmittel nur kaufen, wenn sie dem Apotheker eine Bescheinigung des Ehemanns vorgelegt hatte, dass der einverstanden ist. Stellen Sie sich das mal vor.
Okay, was noch? Was noch? Also, wenn es dann weitergeht, ja, in, ich sag mal, in den 40er, 50er Jahren kann man sich vieles vorstellen. 60er, 70er Jahre, wie entwickelte sich das? Was änderte sich dann in diesem Binnenverhältnis?
Genau, es wurden eben schrittweise rechtliche Gleichstellung hergestellt. Aber in diesem Binnenverhältnis, muss man mal ehrlich sein, Herr Lanz, hat sich bis zum heutigen Tag, wenn Sie sich angucken, wie bezahlte und wie unbezahlte Arbeit zwischen Männern und Frauen im Haushalt, in der Familie einerseits und im Beruf andererseits verteilt sind, hat sich natürlich was getan. Die Erwerbstätigkeitsquote von Frauen liegt heute praktisch gleich auf mit der von Männern. Aber gucken Sie mal sozusagen hinter die Kulissen. Dann sehen Sie, dass Frauen überwiegend nicht in Vollzeit tätig sind. Sie sind in Teilzeit tätig. Sie sind geringfügig beschäftigt. Und sie sind oft auch in sehr schlecht bezahlten Berufen beschäftigt. Und das hat dazu geführt, dass wir heute im 21. Jahrhundert eine Situation haben, in der wir eine unglaublich große Lohnlücke zwischen Männern und Frauen haben und im Alter Frauen deutlich schlechter dastehen, etwa um 40% geringere eigene Altersrente haben. 40%. Und da können wir wieder den Bogen schlagen zum Parlamentarischen Rat. Eine der anderen Frauen, vor allen Dingen Frieda Nadig, hat sich sehr stark für die Lohngleichheit von Männern und Frauen schon im Parlamentarischen Rat eingesetzt, ist damit gescheitert, hat es nicht geschafft. Aber wir haben sie auch heute nicht.
Vielleicht gehen wir jetzt einfach von dem Thema weg. Artikel 1, die Würde des Menschen, haben wir sozusagen immer wieder als Thema, wenn man so will, als Basis für alles, der Artikel überhaupt. Wir haben gerade über die Möglichkeit gesprochen, jemandem oder auch einer Organisation, einer Partei oder auch einer Person die Grundrechte zu entziehen, die wehrhafte Demokratie, Artikel 18. Artikel 5, Pressefreiheit. Wie wichtig ist
das dieser ist einer der wichtigsten.
Absolut elementar.
Ist einer der wichtigsten. Ist, ist unglaublich wichtig. Und ich hatte, vorher gesagt...
Ist der wichtigste, sagen Sie?
Meinungsäußerungsfreiheit gibt es keine Demokratie.
Genau. Und ich wollte vorher sagen, wann ist denn die Lust der Zivilgesellschaft erwacht? Wann kann man überhaupt ab wann von Zivilgesellschaft reden? Und das hat was mit der Pressefreiheit zu tun. Mhm. Das ist, war nämlich dann der Fall, als in den frühen 60er Jahren Rudolf Augstein verhaftet und der Spiegel besetzt wurde. Und
die Spiegel-Affäre, der Spiegel
nicht erscheinen konnte, weil er dem Franz Josef Strauß zuwider war.
Und da damals, ist, muss man kurz erklären, ne? Damals Verteidigungsminister.
Er war Verteidigungsminister, genau. Und man hat Strafverfahren aufgezogen, um dieses Blatt auszuschalten.
Es ging um einen konkreten, mein konkretes Stück, ne? Einen konkreten Artikel,
die Überschrift trug. Bedingt abwehrbereit, was angeblich Staatsgeheimnisse verraten hat, was unsinnig war. Aber es ging um den Zugriff auf dieses kritische Organ. Und damals, und das ist mir in dem Kontext besonders wichtig, gab es durch das ganze Land hindurch Demonstrationen, Proteste, wirklich ein Eintreten für die Pressefreiheit. Und ich habe den Eindruck, damals ist zum ersten Mal wirklich die Demokratie erwacht und ist dann längere Zeit nicht mehr eingeschlafen. Es war ein Aha-Erlebnis.
Da reden wir jetzt über die 60er Jahre.
Ein Urerlebnis zu Beginn der 60er Jahre.
Mhm. Mit welcher Gefährdung sind wir heute konfrontiert? Die Meinungsäußerungsfreiheit geht sehr weit. Auch Verfassungsfeinde haben sie. Und ich bin sehr besorgt, dass es Fälle gibt, wo staatliche Organe die Meinungsäußerungsfreiheit einschränken wollen, etwa bei der staatlichen Förderung von irgendwelchen Projekten. Ich bin also sehr besorgt, dass diese oder Versammlungen nicht zugelassen werden. Mhm. Also dass wir jetzt bei der Verteidigung der Freiheit diese weite Möglichkeit der Meinungsäußerungsfreiheit nicht im Auge haben. Das gehört zur Demokratie. Mhm. Was machen denn die Leute in Pegida jeden Montag? Sie äußern Meinungen, die sich voll gegen unser Grundgesetz richten, solange sie nicht aggressiv werden und so weiter. Aber dass wir ein Bewusstsein entwickeln. Wir sind so frei, dass jeder bis zu einer gewissen Grenze seine Meinung sagen darf und muss.
Da stimme ich Ihnen richtig zu. Da unterstreiche ich auch dreimal, aber es gilt, um ihn nochmal ausdrücklich zu zitieren, der Satz von Carlo Schmitt, wer die Freiheiten missbraucht auf aggressive Weise, um die Freiheiten und um die Demokratie zu erwürgen, da müssen wir eingreifen. Und dieses Eingreifen müssen wir sorgfältig abwägen.
Sie kommen immer wieder zurück auf Ihre Grundsatz.
Weil der Grundsatz wichtig ist. Natürlich haben Sie recht, Herr Baum, dass wir die Meinungsfreiheit ist die Grundlage von allem. Aber wenn sie so massiv missbraucht wird, dass Menschen gefährdet werden, dass die Hetze angefacht wird, dann muss man was tun.
Ja, aber dafür bietet unser Grundgesetz
Herr Bartler, wird ja was getan. Nicht? Viele Dinge sind strafbar. Nicht? Also, dass der Staat dem Hass teilnahmslos gegenübersteht, das ist ja nicht der Fall. Nicht? Die Bedrohung sehen wir ja.
Aber bei der Volksverhetzung im Internet lang genug zugeschaut.
Wenn jemand eine andere Meinung zu Israel hat, dann ist das in bestimmten Grenzen gedeckt durch die Meinungsfreiheit. Das müssen wir jetzt wieder beherzigen. Es ist eine Verfassung, die große Spielräume gibt,
ist. Herr Baum, heißt das, wir haben es gerade im Hintergrund gesehen, ein rechtsextremes Magazin wie Kompakt zum Beispiel, da sehen wir es im Hintergrund. Müssen wir das dann aushalten, Ihrer Meinung nach?
Ich kenne die Verbotsverfügung im Einzelnen nicht. Meine Forderung seit langem ist, dass man bei dem Parteiverbot zurückhaltend ist, aber anderes macht. Zum Beispiel Vereine verbietet. Das ist kein Verein, das ist ein Passerzeugnis. zum Beispiel die AfD-Jugend hätte ich längst verboten.
Die AfD-Jugend?
Ja, das ist ein Verein, da brauchen Sie kein Verfassungsgericht. Und bei Presseerzeugnissen würde ich das nicht gänzlich ausschließen, aber ich würde sehr, sehr vorsichtig sein.
Wir haben auch ganz hart im Grundgesetz, eine Zensur findet nicht statt.
Das ist absolut wichtig und wir müssen bei den Medien eines sehen. Ich kenne den Fall Kompakt auch nicht genau, aber ich bin leicht zusammengezuckt, als ich hörte, dass die Bundesinnenministerin ein Vereinsverbot auf der Grundlage des Vereinsgesetzes ausgesprochen hat, weil die Medien eben keine normalen Vereine sind. Die Medien, und es gibt zwei Punkte, an die man da im Grundgesetz noch mal erinnern muss. Also erstmal sind für die Medien, ist überhaupt nicht der Bund, ist nicht die Bundesrepublik Deutschland zuständig, ist nicht die Bundesinnenministerin zuständig, sondern sind die Länder zuständig. Und dann
die Landesmedienanstalten auch.
Die Landesmedienanstalten, genau, da sprechen Sie einen total wichtigen Punkt an, weil innerhalb der Länder für die Aufsicht über die Medien, weil sie eben so ungemein wichtig sind als Grundlage für die Demokratie, ist immer eine unabhängige, vom Staat unabhängige Stelle sein muss. Und das sind bei uns die Landesmedienanstalten.
Also es ist interessant, die Begründung der Bundesinnenministerin. Ich glaube, wir haben das sogar vorliegen. Vielleicht können die Kollegen das einmal einsprechen. So hat Nancy Faeser das begründet.
Dieses Magazin hetzt und agitiert auf unsägliche Weise gegen Jüdinnen und Juden, gegen Menschen mit Migrationsgeschichte und gegen unsere parlamentarische Demokratie. Deswegen ist unser Verbot ein weiterer harter Schlag gegen den Rechtsextremismus. Unser Rechtsstaat schützt all diejenigen, die wegen ihrer Herkunft, Hautfarbe oder auch wegen ihrer demokratischen Haltung angefeindet werden. Wir lassen nicht zu, dass ethnisch definiert wird, wer zu Deutschland gehört und wer nicht.
Das ist inhaltlich auch alles total richtig, klärt aber nicht die Frage, ob die Bundesinnenministerin dafür zuständig war. Und ich will den Bogen mal ein bisschen weiter schlagen. Wir sind uns hier alle extrem darüber einig, wie wichtig der Schutz der Medien ist, weil er Grundlage der Demokratie ist. Wenn Sie in andere Länder schauen, Diktaturen und Autokratien, die haben keine freien Medien. Die haben die freien Medien ausgeschaltet. Herr Baum, noch ein Satz dazu. Und damit es in Deutschland diesen Gefahren von Anfang an wir entgegentreten, müssen wir schon aufpassen, wer unsere Medien beaufsichtigt.
Ja, das ist alles
und wir hatten zwei andere Fälle. Im Zuge des Ukraine-Krieges wurde der propagandistische Sender RT und Sputnik verboten. Das durch eine europäische Institution. Und das war auch keine unabhängige Institution. Das war der Europäische Rat. Und wenn Sie jetzt den neuen...
Und das finden Sie schwierig?
Das finde ich schwierig, weil es keine staatsferne oder unionsferne Stelle war. Und wenn Sie sich jetzt, ganz kurz noch den Satz zu Ende bitte, Herr Baum. Und wenn Sie sich jetzt angucken, wir haben einen neuen europäischen Rahmen für Medien, das ist das digitale Dienstegesetz aus Europa und noch ein europäischer Medienfreiheitsakt. Und da übernehmen für die großen Plattformbetreiber, für die großen sozialen Netzwerke, die es extrem wichtig ist, dass die beaufsichtigt werden, wieder eine nicht staats- und unionsferne Stelle, die Europäische Kommission, in der Vertreter der Mitgliedstaaten sitzen, die Aufsicht. Ja. Und wenn man diesen Bogen spannt, müssen wir extrem aufpassen und müssen wir uns das Kompaktverbot ganz genau anschauen.
Okay, passen wir ganz extrem auf, aber jetzt formuliere ich mal einen fiktiven Fall. Jetzt ist Kompakt verboten worden. Nehmen wir mal an, es wäre der völkische Beobachter zu betrachten. Es wäre der Stürmer zu betrachten. Da hat auch keiner von uns einen Zweifel daran, dass sich ein Organ auch verbieten muss, auch wenn ein im Grundgesetz steht, eine Zensur findet nicht statt. Weil es hier um die elementarsten Dinge des Rechtsstaats geht.
Aber da sprechen wir gar nicht. Wir sprechen über unterschiedliche Dinge. Ich spreche über die Zuständigkeit. Ganz genau.
Aber es ist die Frage, ob dieses Netzwerk, die AfD und andere haben ein Netzwerk gebildet, kulturelle Vereinigungen, Verlage, Zeitschriften, ob man nicht da kritisch hinguckt und überlegt, was macht man. Wer das dann macht, ist eine andere Frage. Sie schließen das doch nicht aus.
Nein, ich schließe das überhaupt nicht aus. Um das Verbot als solches geht es mir nicht. Es geht mir um die Frage, wer die Medien in Deutschland beaufsichtigt und ob das eine Regierungsstelle ist oder ob das eine regierungsferne Stelle ist. Genau, das müssen die Richter klären. Dafür haben wir unabhängige Gerichte in Deutschland.
Das wäre gerichtlich. Aber wir sind uns doch einig, dass da ein Sumpf ist, mit dem wir uns beschäftigen müssen.
Darum bin ich ja der Meinung, darum propagiere ich seit Beginn der Sendung für das Parteiverbot, weil das Parteiverbot auch dem Zweck dient, den braunen und rechtsextremistischen und menschenverachtenden Sumpf auszutrocknen.
Ja, sie kommen davon nicht ab, das sehe ich. Und es hat auch immer etwas Überzeugendes, aber nicht gänzlich überzeugend.
Und wenn man zu einem Parteiverbot greift, dann muss man sozusagen das Pendant der Verwirkung von Grundrechten. Und ich glaube, wenn man da mal in die Verfassungsschutzberichte aus Thüringen und aus Sachsen schaut, da steht der Höcke ja schon unter großer Beobachtung. Und da gibt es viele Anhaltspunkte dafür, dass da möglicherweise eben doch Bestrebungen sind, dass unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung bekämpft wird.
So. Aber wir haben verstanden, es ist eine große Hürde, ein weiter Weg, wenn es um die Meinungsfreiheit geht. Es ist auch ein weiter Weg, jemandem Grundrechte zu entziehen, egal ob das Herr Höcke ist oder ob das eine Organisation ist. Das ist juristisch sozusagen mal geklärt.
Nicht auf Dauer.
Bitte?
Kann man auch für bestimmte Zeit machen.
Kann man auch für bestimmte Zeit machen?
Ja, das kann man befristen.
Okay. Also man kann sagen, wir verbieten euch jetzt für eine Zeit und
also bei der Verwirkung von Grundrechten ist das geradezu vorgesehen, dass es befristet werden kann. Und das sind auch nicht alle Grundrechte. Es sind von vornherein nur zum Beispiel die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit, die Versammlungsfreiheit, die politischen Grundrechte. Und was noch wichtiger ist als der Entzug von Grundrechten, ist, dass das Bundesverfassungsgericht, wenn diese sehr hohen Voraussetzungen des Missbrauchs von Grundrechten als Mittel zum Kampf gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung von Einzelpersonen eingesetzt werden, kann das Bundesverfassungsgericht eben mit dieser Entziehung noch weitere Folgen verknüpfen. Und dazu, Herr Lanz, gehört zum Beispiel der Entzug des Wahlrechts, des aktiven und passiven Wahlrechts. Und das ist natürlich ein politisch sehr wirksames
Mittel. Weil dann jemand
wie Herr Höcke nicht mehr gewählt werden kann.
Aber er kann weiterreden.
Das ist völlig richtig, Herr Baum. Und deshalb sind diese Verbote, und da gebe ich Herrn Baum wirklich recht, ein zweischneidiges Schwert. Ich bin ganz bei Herrn Prantl, dass man zu dem Mittel als starkes Signal unserer wehrhaften Demokratie greifen sollte, wenn es gute Aussichten für so ein Verbot gibt. Sonst kann der Schuss nämlich nach hinten losgehen.
Es ist natürlich sind all die Dinge, die Sie auch sagen und die Sie sagen, man braucht eine Politik, die wirklich leidenschaftlich für die Grundrechte, für den Sozialstaat eintritt. Das ist auch erforderlich. Aber das heißt ja nicht, dass ich das Parteiverbot auf dieses deswegen verzichten muss. Ich muss alle Mittel einsetzen, die tauglich sind, um dem Extremismus dann gar auszumachen.
Verstanden. Einmal Argumente ausgetauscht, nur weil es sozusagen gerade zwei aktuelle Dinge sind. Meinungsfreiheit, Ihrer Meinung nach. Das als Nicht-Jurist steht man davor und denkt, ach so, spannend. Der rassistische Müll, der da kürzlich auf Sylt gegrölt wurde. Von der Meinungsfreiheit gedeckt?
Also die Meinungsfreiheit hat Grenzen und die Grenzen sind vor allen Dingen da, wo das Persönlichkeitsrecht anderer betroffen wird. Mhm. Und es darf auch nicht einfach gegen Strafgesetze verstoßen werden. Und sowas zum Beispiel sowas wie Neudeutsch Fake News, also erwiesen oder bewusst unsere Tatsachen, Leugnung des Holocaust, das steht gar nicht unter dem Schutz der Meinungsfreiheit. Da greift die gar nicht.
Meinungsfreiheit gedeckt oder nicht?
Wenn in Sylt zur Gewalt aufgerufen worden wäre, Ausschluss.
Okay, das ist die Grenze.
Ausschluss.
Wurde aber nicht.
Wenn irgendjemand,
und deswegen müssen wir es aushalten, fragen.
Wenn er sagt, Ausländer raus, dann würde ich sagen, muss man es aushalten.
Nach dem Krieg war die Deutsche Nationalzeitung verboten. Ja?
Weil über Ausländer raus geredet wird. Ich kann mich an eine politische Debatte erinnern. Sie können sich an die auch erinnern, die dann zur Einschränkung, ich sage gern zur Abschaffung des alten Asylgrundrechts führte, bei der solche Formeln auch von den demokratischen Parteien gebraucht worden sind.
Ja.
Und wenn wir heute über das Aufkommen der AfD reden und warum die AfD so stark wird, dann deswegen, weil demokratische Parteien chiffern und Slogans gebraucht haben, die denen, die heute die AfD gebraucht, durchaus nahe kommen.
Also Asylrecht, hat mein Freund Hirsch gesagt, ist die Freiheitsstatue im Hafen der Verfassung.
Und daraus ist ein Teelicht gemacht worden.
Wir haben dagegen gestimmt. Wir haben damals dagegen gestimmt. Ganz wenige.
Darf ich noch einmal fragen, das andere, zweite Beispiel aktuell, Kalifat. Sie erinnern sich an die Demonstration hier in Hamburg. In Essen gab es das Gleiche, letzten Oktober, November. Da ziehen Menschen durch die Straßen, durch die Innenstädte und skandieren, Kalifat ist die Lösung. Sie sagen nicht aktiv, weil sie offenbar juristisch beraten sind, wir fordern das Kalifat. Aber sie sagen, Kalifat ist die Lösung und insinuieren, dass sie in Wahrheit eigentlich genau die demokratisch-freiheitliche Ordnung, die ihnen ermöglicht, so etwas zu machen, dass das wahrscheinlich das Erste wäre, dass sie schleifen würden, wenn sie jemals ans Ruder kämen. Ist das von der Meinungsfreiheit gedeckt? Frage in die Runde.
Ich würde es für gedeckt halten, weil ich glaube, die Demokratie als solche ist schon stark. Aber viele Menschen finden sie nicht stark genug. Die Menschen, die da attackiert werden, die muss ich schützen. Und da muss ich überlegen, ist die Art und Weise, wie solche Hetzer auftreten, macht die Gefahren für die Menschen, die sich nicht selber schützen können. Mhm. Wenn es so ist, dann würde ich sagen, da ist die Linie des Strafrechts, da muss ich eingreifen.
Okay. Man muss sich immer die Begleitumstände so ein bisschen anschauen, aber grundsätzlich verlangt die Meinungsfreiheit uns sehr, sehr viel ab und gibt eben jedem das Recht, seine Meinung zu äußern, auch wenn sie ganz schwer auszuhalten ist manchmal. Sagen,
aber müssen wir aushalten.
Und das müssen wir aushalten bis zu bestimmten Grenzen. So. Und,
aber ich muss das so nicht als gemeinnützig fördern.
So ist das aber auch mit der Religionsfreiheit. Da müssen wir auch sehr, sehr viel aushalten. Mhm. Das hat Grenzen, das hat Schranken.
Sie können sich heute hier hinstellen, Hamburg auf dem Markt und sage, ich fordere die Abschaffung des Grundgesetzes.
Auch das müssen wir aushalten.
Das müssen wir aushalten.
Und da müssen wir mit Argumenten gegenwirken, also unsere eigene Meinungsfreiheit in Anspruch nehmen und immer wieder versuchen, gute Argumente zu liefern, weshalb das eben nicht so ist und weshalb unser Grundgesetz eine großartige Verfassung ist.
So, und deswegen würde ich jetzt den letzten Teil, Herr Baum, Sie dürfen sofort den letzten Teil der Sendung dafür nutzen, um über dieses Spannungsverhältnis nochmal zu sprechen, in dem wir uns da ganz häufig bewegen. Ich habe das vorhin nur ganz kurz angedeutet und skizziert. Herr Baum, Sie, Innenminister, Deutscher Herbst. Und Sie haben das beschrieben, wir haben hier in der Sendung schon mal darüber geredet. Sie sagten, es war ganz, ganz schwer in der Zeit, und hier sehen wir gerade Hans-Martin Schleyer, der damals entführt worden war, ganz, ganz schwer sozusagen dieses Bedürfnis nach Sicherheit, das viele Leute plötzlich nachvollziehbarerweise hatten, zusammenzubringen mit den Grundrechten und den Grundwerten der Freiheit.
Ja.
Können Sie das einmal erklären?
Das ist ein Riesenspannungsverhältnis, das mein Leben auch sehr stark bestimmt hat, auch als Innenminister, als Politiker. Wie weit geht man bei der Einschränkung der Freiheit? Mhm. Was ist effizient? Welche Mittel darf man nicht anwenden? Mhm. Darf man eine Folter sozusagen ausschließen, um festzustellen, wo sich das Opfer befindet. Ganz heikle Sachen. Also das Spannungsverhältnis. Es gibt kein Grundrecht auf Sicherheit. Es gibt nur ein Grundrecht auf Freiheit. Wo ist die Grenze? Das muss immer wieder ausgelotet werden. Okay. Und wir haben ja solche Fälle, die Amerikaner mit dem Patriot Act. Wir haben hier die Fälle auch gehabt in unserem eigenen Lande. Wir haben ja Verfahren betrieben, um den Staat zur Ordnung zu rufen. Mhm. Und bei Schleyer war es eben die Situation, dass der Staat vor der Frage stand, geben wir jetzt dem menschlichen Leben Vorrang oder opfern wir das in einem Sicherheitsinteresse? Nach den Erfahrungen, die wir mit freigelassenen Terroristen gemacht haben. Mhm. Das ist ein Fall gewesen. Politiker haben sich da wahnsinnig schwer getan, und wir alle. Mhm. Aber wir haben Schleyer geopfert.
Ja. Das war natürlich eine fürchterliche Entscheidung, die da getroffen werden musste. Aber es ging genau um dieses Spannungsverhältnis zwischen der Schutzpflicht des Staates für das Leben von Hans-Martin Schleyer auf der einen Seite und das Bundesverfassungsgericht wurde ja auch noch angerufen von dem Sohn von Hans-Martin Schleyer, der erreichen wollte, dass die Bundesregierung den Forderungen der Erpresser nachgegeben hat. Und das Bundesverfassungsgericht hat diese natürlich persönlich berechtigte Forderung zurückgewiesen. Das ist ja mal gemacht
worden, als Peter Lorenz entführt worden ist.
Das Bundesverfassungsgericht
75 hat man ausgetauscht.
Das Bundesverfassungsgericht hat dann eben dieses Spannungsverhältnis sehr, sehr schön beschrieben zwischen der Schutzpflicht für das einzelne Leben von Hans-Martin Schleyer, aber auch der Schutzpflicht auf der anderen Seite. Und das ist eben dieses schwierige Spannungsverhältnis, was die Bundesrepublik damals lösen musste, für die Sicherheit und den Schutz der Bevölkerung auf der anderen Seite. Und sie standen ja unter dem Eindruck der Entführung des Berliner CDU-Politikers Peter Lorenz, wo man ja den Forderungen der Erpresser nachgegeben hatte. Und einige der freigelassenen Inhaftierten sind ja dann in den Untergrund gegangen, haben sich terroristisch engagiert und dann auch Menschen getötet. Und da wollte sich der Staat nicht noch mal erpressbar machen.
Also wir haben erreicht, Herr Lanz, mit dem Lauschangriff, dass der Staat im Schlafzimmer nichts zu suchen hat, um es auf eine Formel zu bringen. Und was mich jetzt bedrückt, das hat eine andere Dimension, dass wir wieder in den Bereich einer Gesinnungsschnüffelei kommen. Wenn Sie in den Staatsdienst eintreten, müssen Sie bekunden, dass Sie die Verfassung beachten. Wir sind alle verfassungstreu bis zum Beweis des Gegenteils. Es ist doch eine Unverschämtheit, dass der Staat uns verlangt, von uns verlangt, unsere Verfassungstreue zu begründen.
Einmal also kurz erklären. Das ist schon richtig, aber das ist nicht das Problem, das sich, glaube ich, bei den terroristischen Bedrohungen stellt. Es geht immer darum, da darf ich, um Sicherheit zu schaffen und um für Sicherheit zu sorgen, darf ich deswegen die rechtsstaatlichen Sicherungen ausschalten. Ja. Und da sind wir, da glaube ich, sind wir uns einig, da müssen wir sehr vorsichtig sein. Und wenn ich die Debatte der inneren Sicherheit, seitdem ich Journalist bin, anschaue, dann war es immer so, bei Attentaten, bei schweren Verbrechen, immer wird sofort die Frage gestellt, brauchen wir neue Gesetze, sind die Gesetze nicht ausreichend? Und ich glaube, gerade diese Reaktionsweise der Politik, dass immer dann, wenn etwas passiert, ich nachschärfe, das gefährdet die innere Sicherheit. Weil die Bürgerinnen und Bürger sagen, na ja, ist ja klar, wenn die sofort so reagieren, dass sie sagen, jetzt machen wir ein schärferes Gesetz, dann war...
Ist alles erledigt.
Dann musste es so sein, dann haben die geschlafen vorher. Ja. Diese Art von Gesetzeskaskaden zu veranstalten, gefährdet die innere Sicherheit, die schafft die innere Sicherheit.
Und das hat man 1968 an der Notstandsgesetzgebung sehr gut gesehen, was Herr Prantl gerade beschrieben hat. Da hat der Staat zu den Mitteln gegriffen, das Grundgesetz in 20 Punkten zu ändern. Ja? Da wurde zum Beispiel das Brieffern- und Fernmeldegeheimnis weiter eingeschränkt. Es gab auf einmal ein Widerstandsrecht der Deutschen im Grundgesetz, was rein symbolischen Charakter hatte. Und es wurde sowas wie ein Rumpfparlament geschaffen für den Fall, dass der Bundestag in Zeiten des Terrors nicht mehr rechtzeitig zusammentreten konnte. Und unterm Strich wurde von diesen Notstandsgesetzen auf der verfassungsrechtlichen Ebene nie Gebrauch gemacht, was schon den Aktionismus des Staates in solchen Krisenzeiten eben schon anschaulich belegt. Ich will gar nicht sagen, dass alles falsch war, was da ins Grundgesetz kam, aber es hat nie jemand davon auf der verfassungsrechtlichen Ebene Gebrauch gemacht.
Also wem verdanken wir unter anderem den Schutz unserer Verfassung? Dem Verfassungsgericht.
Einverstanden.
Und das heißt hier, das Verfassungsgericht hat unsere Verfassung immer wieder zum Sprechen gebracht und auf die Aktualität eingestellt.
Manchmal nicht.
Aber sehr, sehr häufig, Herr Prantl. Ich finde das einen ganz wichtigen Punkt von Herrn Baum. Wir haben vorhin über das Historie gesprochen und über die großen Verdienste des Parlamentarischen Rates, wenn wir noch mal historisch aufs Grundgesetz gucken. Und eines der Verdienste des Parlamentarischen Rates war, dass sie eine atmende Verfassung geschaffen haben, dass sie eine lebendige und eine lernende Verfassung geschaffen haben. Und das haben sie auch dadurch erreicht, dass sie den Text sehr kurz und präzise gehalten haben, anders als die Weimarer Reichsverfassung, die gerade bei den Grundrechten teilweise ziemlich geschwätzig war. Und dadurch hat es das gerade dem Bundesverfassungsgericht unglaublich wichtig als Hüter der Verfassung ermöglicht, die Grundrechte immer fortzuentwickeln und Herr Baum hat es angesprochen, auch teilweise Grundrechte völlig neu zu schaffen, welche die gar nicht stehen im Grundgesetz.
Das
Computergrundrecht, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, alles Grundrechte, die gar nicht so drin standen, sondern die man erst abgeleitet hat.
Sehr richtig, aber jetzt schauen wir mal die geänderten Grundrechte an. Das sind zwei, die Sie besonders interessieren, Herr Baum. Der Artikel 16, Artikel 16a. Der war unglaublich kurz und knapp. Ja. Politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Jetzt schauen Sie mal das heutige Asylrecht an. Die Formulierung ist, glaube ich, etwa 40 bis 50 Mal so lang wie die alte. Ähnlich das geänderte Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung, zu dem Sie zu dessen Stabilisierung Sie viel beigetragen haben durch die Klage. Schauen Sie mal an, wie das neue, das geänderte Grundrecht ausschaut. Auch es liest sich nicht mehr wie ein Grundrecht, das liest sich wie eine Verwaltungsvorschrift.
Der 16a.
Das heißt, die Fähigkeit, die Mütter und Väter des Grundgesetzes hatten, klar zu formulieren und so zu formulieren, dass das Bundesverfassungsgericht in der Lage war, diese Grundrechte zu entfalten und auszumalen. Diese Fähigkeiten hat der Bundestag und der Bundesrat später nicht mehr gehabt.
Nicht immer, man muss das ein bisschen einschränken. Bei anderen Angst. Ergänzen
die
durchaus.
Die Politiker hatten Angst vor dem Wähler. Ne?
Man muss auch einfach sagen,
sie bekamen hier nur noch Asyl, wenn sie nicht aus einem sicheren Nachbarland kam. Und die sind ja alle sicher. Und dann haben wir gesagt, dann müssen Sie mit Fallschirm absprengen. Dann kommen Sie auch vom Himmel. Ja?
Dann kommen Sie aus einem sicheren Herkunftsland, lieber Herr Baum.
Das Asylgrundrecht wurde abgeschafft, muss man ganz klar sagen, durch die Novellierung.
Wann ist das passiert?
Aber das war Asylproblem.
1993 ist das passiert, dass der Artikel 16a, das heutige Asylartikel, geändert wurde. Und in der Tat, ja, der ist zu lang, zu detailreich geschaffen.
Und das Bundesverfassungsgericht hat nicht eingegriffen.
Und das Grundrecht wurde abgeschafft. Das Grundrecht wurde letztlich abgeschafft.
Also der 16 sagt, politisch Verfolgte genießen Asyl.
Aber nur dann, wenn sie nicht aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Union
kommen. Genau, das war sozusagen die Ergänzung, Modifizierung.
Oder aus einem sicheren Drittstaat.
Damit war es weg.
Damit ist es eigentlich weg. Heute aber sehr stark europäisch.
Politisch Verfolgte genießen Asylrecht, aber nicht in Deutschland. Ja. Das ist die Zusammenfassung. Und wir haben das Verfassungsgericht.
Herr Brandl, sozusagen man deutlich unterstreichen muss, politisch Verfolgte.
Politisch Verfolgte.
Und sozusagen in der gelebten Wirklichkeit ist es natürlich wahnsinnig schwer festzustellen, wer ist wirklich politisch verfolgt.
Ja, das auch verschwindet. Auch deswegen ist es so schwer und haben wir diese Zahlen, über die wir klagen, weil wir kein ordentliches Einwanderungsrecht haben, als es versucht worden ist, als Innenminister Gilly ein Einwanderungsrecht ähnlich wie in Kanada etablieren wollte, ist er im Bundesrat unter merkwürdigen Umständen von der CDU niedergestimmt worden. Es kam nicht zum Zuge, nicht bis zum heutigen Tag nicht zum Zuge. Und ich lobe wirklich sehr gern das Bundesverfassungsgericht und lobe und preise es. Ja. Aber im Jahr 96 bei der Prüfung des neuen Asylgrundrechts hat es versagt. Und ich kann mich wirklich erinnern an ein Gespräch mit Jutta Limbach, der Vorsitzenden, der Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts, die wirklich gesagt hat, wenn sie was bereut, dann ist es diese Entscheidung. Sie wird es heute anders entscheiden.
Also mir würden eine andere Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts einfallen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Eine ganz wunde Stelle. Ich kann mir vorstellen, dass die Frau Limbach und andere gesagt haben, das ist so hochbrisant, so umstritten. Die Parteien haben sich hier zusammengerauft und wir halten uns da raus. Das Spannungsverhältnis zwischen Politik, gewählten Parlamentariern, ihre Entscheidungsbefugnis und einem Gericht ist immer da. Das Gericht hat die Tendenz, sich maßvoll zu verhalten. Aber ich weiß nicht, ob sie zu feige waren oder was da passiert.
Schau, Sie haben ganz einfach dem Innenminister vertraut. Ich war bei der Sitzung dabei, ich habe mir es angehört. Und der damalige Innenminister Kanter ist gefragt worden, warum denn die Asylrechtsänderung so wichtig sei. Dann hat er gesagt, liebes Gericht, ich mache es jetzt in meinen Worten, ich bitte Sie, den europäischen Verantwortungszusammenhang nicht zu stören. Wir müssen darauf warten, dass wir die Dinge jetzt im europäischen Kontext gut entwickeln. Wir wissen, was seither passiert ist. Im europäischen Kontext hat sich ein Schutzmechanismus, der diesen Namen verdient, überhaupt nicht entwickelt. Ja. Aber die Verfassungsrichter haben damals auf diesen Satz vertraut, dass man die europäischen Regelungen abwarten
muss. Also ich finde, wir müssen mal zwei Dinge klarrücken. Es ist völlig richtig, dass es natürlich Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts gibt, die nicht überzeugen können. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir würden da andere Entscheidungen einfallen.
Mir fallen auch noch welche,
die zum Schwangerschaftsabbruch, die zur männlichen Homosexualität. Und wir haben es heute gerade ganz kurz, lassen Sie mich ausreden. Und ehrlich gesagt, Sie haben es vorhin auch mit angesprochen, auch die zum Ehegattensplitting. Aber im Großen und Ganzen haben wir es auch dem Bundesverfassungsgericht zu verdanken, dieser Kombination aus den starken Grundrechten im ersten Teil des Grundgesetzes und dem Bundesverfassungsgericht mit der Möglichkeit, dass jeder Bürger, jede Bürgerin es anrufen kann und die gesamte staatliche Gewalt kontrollieren kann, haben wir es zu verdanken, dass das Grundgesetz immer wieder fortentwickelt wurde.
Für mich abschließend Thema Asyl, weil das ist ja eines der wirklich großen Themen, nicht nur in der deutschen Politik, auch in der europäischen, in der amerikanischen.
Ganz schwieriges Thema.
Das heißt, damit wir Sie nicht falsch verstehen, Sie würden sagen, sozusagen das Grundrecht auf Asyl für politisch Verfolgte hätte man einfach so lassen sollen, wie es war.
Ja.
So lassen sollen und zusätzlich ergänzen sollen ein klares, griffiges, nachvollziehbares, funktionierendes Einwanderungsgesetz.
Ja, genau so.
Das sind die beiden Dinge, die man auseinanderhalten muss.
Das sind die beiden Dinge, die man auseinanderhält. Ja. Wenn es so ist, dass ich den Zugang in dieses Land nur dann kriege, wenn ich mich auf das Asylrecht für politisch verfolgte berufe, dann sprenge ich die Mittel und Möglichkeiten.
Wir haben sozusagen das Grundrecht auf Asyl haben wir quasi umetikettiert zu einem Einwanderungsrecht, so ganz merkwürdig in der gelebten Wirklichkeit, und haben sozusagen diese riesige Unordnung.
Im Ergebnis, ja.
Die im Ergebnis auch die Parteien gerade beflügelt, über die wir am Anfang gesprochen
haben. Im Ergebnis, ja. Und wir haben
ein
großes Grundrecht. Ja. Herr Baum hat das seinen Kollegen Hirsch zitiert mit der Freiheitsstatue im Hafen der Verfassung. Wir haben diese Freiheitsstatue gestürzt. Und das war ein ungutes Symbol.
Okay. Ja. Aber also, die Schwierigkeiten sind da. Und die sind in einer Weise da, die die Politiker in hohem Maße fordern. Die ungeregelte Zuwanderung. Aber es verschwindet der Kern, nämlich genau. Politisch verfolgt haben, genießen Asyl, der verschwindet. Im Grunde hat jemand jetzt aufgeschrieben, was wir vor 40 Jahren diskutiert haben.
Genau.
Wir haben genau dasselbe diskutiert wie heute.
Ja, kann mir das vorstellen. Also, wir sind.
Und die Qualität der Diskussion hat sich nicht verbessert, sondern im Gegenteil verschlechtert.
Auch das. Ich danke Ihnen sehr für die Qualität der heutigen Diskussion. War anspruchsvoll, aber sehr interessant, Ihnen zu folgen. Drei Top-Juristen, die über das Grundgesetz nachdenken. Nicht über alles, aber ein paar entscheidende Eckpfeiler und Säulen dieses Grundgesetzes. Danke Ihnen ganz herzlich. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Und wir sehen uns wieder nach einer kurzen Sommerpause am 27. August. Bis dahin, kommen Sie gut durch den Sommer und alles Gute. Tschüss.